SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Es ist das Thema des Wochenendes, der Streit über das Rentenpaket. Die Junge Union rebelliert, hat auf dem Deutschlandtag im baden-württembergischen Rust klipp und klar gesagt, dass sie diese Vereinbarung nicht mittragen werde, dass das Rentenniveau nämlich auch über 2031 hinaus bei 48% des Durchschnittslohns liegen soll. So hatte es die schwarz-rote Koalition im Sommer beschlossen. Bundeskanzler Friedrich Merz hält dagegen.
Ich bin als Bundeskanzler nicht nur einer Gruppe gegenüber verantwortlich, ich bin gegenüber dem ganzen Land in der Verantwortung. Und wir haben einen Koalitionsvertrag miteinander abgeschlossen. Und in dem steht genau das drin, was wir jetzt in diesem Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht haben.
Merz betonte weiter gestern im ARD-Bericht aus Berlin, dass es für die Zeit ab 2031 eine Rentenkommission geben wird, die dann Eckpunkte erarbeiten soll. Er unterstütze es, dass sich im Rentensystem grundsätzlich etwas ändern wird. Doch die Mehrheit im Bundestag für das Rentenpaket wackelt, weil 18 Abgeordnete der jungen Gruppe in der Union nicht zustimmen wollen und damit hätte Schwarz-Rot dann keine Mehrheit. Für den CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Er sagte im ZDF:
Es ist doch das Normalste der Welt, dass wenn ein Gesetz ins parlamentarische Verfahren geht, dass innerhalb einer Koalition darüber gesprochen wird. Die SPD hat jetzt eine zusätzliche Schleife gebraucht bei der Frage Wehrpflicht. Es liegt jetzt ein sehr guter Kompromiss vor. Und genau diese Gespräche zwischen CDU und CSU und SPD wird es in den nächsten Wochen geben.
Und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer, SPD, erwartet von Kanzler Merz, die notwendige Mehrheit in seiner Fraktion für den Rentenkompromiss zu organisieren. Schweizer ebenfalls im ZDF.
Da muss auch die Union klar sagen, wir stehen an der Seite der Rentnerinnen und Rentner. Aber ich sage auch, ja, wir müssen auch über das Thema, was macht die junge Generation und wie kann sie das schultern, sprechen. Dafür gibt es die Rentenkommission, die schon bis zum nächsten Sommer Ergebnisse haben soll. Ich finde, das ist der gute Ort, um solche Debatten zu führen, nicht auf Parteitagen der jungen Union oder über Interviews. Ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade gar nicht.
Der Rentenstreit in der Union, das Interview des Bundeskanzlers gestern im ARD-Bericht aus Berlin, das finden Sie online unter swraktuell.de und in der SWR aktuell App. Wie es mit der Rente weitergehen soll, ist das beherrschende Thema in der Bundespolitik. Außenpolitisch steht aber auch die China-Politik der schwarz-roten Koalition im Blickpunkt. Der Vizekanzler, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, ist in Peking eingetroffen. Er will mit chinesischen Regierungsvertretern unter anderem über fairen Wettbewerb sprechen. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet Boris Bauer.
Ein Thema ist die Versorgung mit seltenen Erden. Klingbeil erklärte vor der Abreise, der Zugang zu kritischen Rohstoffen und der Abbau chinesischer Überkapazitäten bei Stahl und Elektromobilität seien für die Wirtschaft in Deutschland von hoher Bedeutung. Klingbeil ist der erste Minister der aktuellen Regierung, der in China überhaupt empfangen wird. Eine Reise von Außenminister Wadefuhl ist kürzlich geplatzt, weil China die meisten Treffen abgelehnt hatte. Grünen-Chefin Brandner kritisierte Klingbeils Reise. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, die Bundesregierung sende ein völlig widersprüchliches Signal nach Peking und brauche dringend eine klar abgestimmte China-Strategie.
Auf der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém beginnt die zweite Verhandlungswoche. Jetzt sind die Minister am Zug. Bundesumweltminister Carsten Schneider, SPD, ist in Belém. Er hat begründet, warum die Bundesregierung weiter keine Summe nennt, mit der sich Deutschland am internationalen Tropenwaldfonds beteiligen wird. Mit dem Fonds soll der Regenwald geschützt werden. Beschlossen werden soll er auf der Weltklimakonferenz. Bundesumweltminister Schneider.
Wir in Deutschland halten uns halt immer sehr exakt an die Bundeshaushaltsordnung und da brauchen wir auch die klare Gegenfinanzierung, die erarbeiten wir gerade. Es ist das politische Commitment der Bundesregierung, dass wir uns daran beteiligen werden und wir arbeiten mit Hochdruck dran. Der Fonds wird ja erst in ein, zwei Jahren starten, von daher gibt es da auch keinen Zeitdruck. Entscheidend ist, dass wir zur internationalen Klimafinanzierung stehen und auch diese Präsidentschaft, diese brasilianische Präsidentschaft hier bei der COP zu einem Erfolg bringen, nämlich weiter in der Welt zusammenzuarbeiten beim Klimaschutz, aber auch bei der Anpassung an die Veränderung, die gerade die Menschen hier im Tropenwald auch spüren.
Carsten Schneider, der Bundesumweltminister. Überraschende Wende im Epstein-Skandal. Der unter Druck stehende US-Präsident Donald Trump ist jetzt offenbar doch für eine Abstimmung zur Freigabe der Akten zum Fall des Sexualstraftäters. Bislang hatte sich Trump vehement dagegen ausgesprochen. Die oppositionellen Demokraten, aber auch einige von Trumps Republikanern drängen seit Monaten darauf. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Samuel Jakisch.
US-Präsident Donald Trump rief die Abgeordneten seiner republikanischen Partei am Sonntagabend dazu auf, bei der anstehenden Abstimmung im Repräsentantenhaus für die Freigabe der Akten im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu stimmen. Wir haben nichts zu verbergen, schrieb Trump wörtlich auf seiner Online-Plattform. Der Aufruf stellt eine überraschende Kehrtwende dar. Trump und seine Partei hatten zuvor über Monate gegen eine Freigabe der Akten aus dem Justizministerium gekämpft. Über das Thema entwickelte sich innerhalb der Regierungspartei ein zuletzt auch immer stärker öffentlich ausgetragener Streit. Zahlreiche prominente Mitglieder der Republikaner befürworten den Gesetzesvorschlag der oppositionellen Demokraten. Indem Trump nun alle Abgeordneten dazu aufruft, mit Ja zu stimmen, kommt er einem öffentlich ausgetragenen Bruch mit seiner Partei zuvor. Trump selbst wurde im Gegensatz zu anderen prominenten Bekannten Epsteins niemals wegen eines Fehlverhaltens im Zusammenhang mit Epstein angeklagt oder von dessen Opfern belastet.
In der Mainzer Neustadt hat es am späten Abend eine Explosion in einem mehrstöckigen Gebäude gegeben. 6 Menschen wurden dadurch verletzt. Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz. SWR-Reporter Wolfgang Seligmann über das Ausmaß der Schäden.
Die Explosion hatte sich in einer Wohnung im Erdgeschoss ereignet. Die hat große Fenster, aber keine Scheiben mehr drin, keine Fensterrahmen mehr. Das alles lag auf der Straße vor der Wohnung. Das zeigt, wie heftig die Wucht dieser Explosion war. Die Autos, die vor dem Haus parkten, wurden beschädigt durch die Trümmer. Und auch Teile des Treppenhauses in dem Gebäude sind wohl eingestürzt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung auch komplett in Flammen.
In Heilbronn sieht mehr als die Hälfte der Bürger die Waffenverbotszone in der Innenstadt als Erfolg. Nach einer repräsentativen Umfrage sind 54% der Ansicht, dass sich vor allem die Bahnhofsvorstadt dadurch positiv entwickelt. SWR-Reporter Jens Niesing fasst zusammen.
Nicht nur, dass sich die Menschen sicherer fühlen, auch die Kriminalität ist laut Befragung gesunken. Wahrscheinlicher Grund, so heißt es in der Auswertung der Kriminologen der Uni Heidelberg, die potenziellen Täter fürchten, in dieser Zone leichter geschnappt zu werden und verhalten sich deshalb unauffälliger. Auffällig ist übrigens, wie unterschiedlich Menschen in verschiedenen Städten solche Waffenverbotszonen akzeptieren. Neben Heilbronn hat die Uni auch Befragungen in Mannheim und Leipzig durchgeführt. In Leipzig lehnt eine Mehrheit solche Zonen vehement ab.
Und zum Sport. Der italienische Tennisprofi Jannik Sinner hat vor heimischem Publikum in Turin seinen Titel bei den ATP Finals verteidigt. Der 24-Jährige gewann das Endspiel in Turin gegen den spanischen Weltranglisten Ersten Carlos Alcaraz mit 7:6 und 7:5. Tim Brockmeier berichtet.
Die beiden lieferten sich ein packendes, phasenweise absolut hochklassiges Finale. Wie so oft im Duell des Spaniers und des Italieners entschieden am Ende nur Nuancen. Der erste, sehr ausgeglichene Satz ging nach über einer Stunde in den Tiebreak, in dem beide Weltklasse-Niveau spielten. Sinner holte sich mit einem überragenden Lob und anschließenden Aufschlag-Winner den ersten Durchgang. Alcaraz nicht geschockt, sondern im zweiten Satz schnell ein Break vor, das sich Sinner aber fast postwendend zurückholte und am Ende von 2 leichten Fehlern des Spaniers profitierte, sodass nach 2 Stunden und 15 Minuten das 7:6 und 7:5 für den Italiener feststand. Der unter dem Jubel der 12.000 Fans in der Halle also seinen inoffiziellen WM-Titel verteidigen konnte. Das Trostpflaster für Alcaraz, der weiter auf seinen ersten ATP-Finals-Titel warten muss. Er beendet die Saison 2025 mit knappem Vorsprung vor Sinner als Nummer 1 der Tenniswelt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh regnet es verbreitet noch. Im Laufe dieses Montags gibt es dann längere trockene Phasen. Es bilden sich noch einzelne Schauer. In Baden-Württemberg oberhalb von 600 Metern auch Schnee. Aber die Wolken lockern auch mal auf und dann scheint die Sonne. Die Höchsttemperaturen 3 bis 9 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Ob jung oder alt, ob Topmanager oder Studentin, Einsamkeit kann jeden treffen und entwickelt sich mehr und mehr zu einer Volkskrankheit. Unsere Serie in dieser Woche, der SWR und das Hörfunkprogramm Das Ding, wollen die Mauer des Schweigens durchbrechen mit dem Projekt Exit Einsamkeit, das schon seit einem halben Jahr läuft. Am kommenden Samstag gibt es dann eine Nacht gegen Einsamkeit mit vielen Veranstaltungen. Was hilft gegen Einsamkeit? Das ist die große Frage, die über allem steht. Und eine Antwort darauf ist sicherlich Reden. Nur was ist, wenn man niemanden zum Reden hat? Seit fast 80 Jahren gibt es da die Möglichkeit, sich an die Telefonseelsorge zu wenden, die ihr Angebot inzwischen übrigens ausgebaut hat und auch Chat- und E-Mail-Beratung anbietet. SWR-Reporterin Martina Senghas hat sich bei der Telefonseelsorge Rhein-Neckar umgehört.
Einsamkeit, ja, das ist ein Grund, weshalb man sich an die Telefon-, Chat- oder Mailseelsorge wenden kann.
Also die unterschiedlichsten Einsamkeitssituationen.
Meint Annemarie Tschetsch, die Leiterin der ökumenischen Fachstelle für Seelsorge und Beratung in Mannheim, wie es offiziell heißt.
Wir sind nicht nur eine akute Krisenhotline, ja, das sind wir auch, wir werden ja auch immer angegeben, aber wir sind auch da für Menschen, die ein Gespräch suchen, aus den verschiedensten Gründen.
Wer sich dazu durchringt, das Angebot anzunehmen, trifft auf hochgradig geschulte Mitarbeitende, auch wenn es sich um eine ehrenamtliche Arbeit handelt. Alle hier haben vor ihrem ersten Einsatz mindestens 1,5 Jahre lang Wochenendkurse besucht. Die Chatberatung macht nur, wer besonders erfahren ist und noch eine zusätzliche Ausbildung hat.
Da geht es nochmal drum, das Besondere am Schreiben. Eine Schreibkompetenz braucht's. Und es sind im Chat eben die härteren Themen. Man ist im Chat viel schneller am Thema dran.
So Diana Beetz, die bei der Telefonseelsorge Rhein-Neckar für den Chatbereich zuständig ist.
Wir erleben, dass gerade jüngere Menschen eher den Chat wählen als das Telefon. Ich habe niemanden, der mich stärkt oder da ist niemand da oder die Clique, die Beziehung fällt auseinander. Das haben wir ganz oft im Chat.
Alle Beratungskontakte sind anonym. Wer aus Mannheim anruft oder chattet, kann bei einer Beratungsstelle in Hamburg landen oder umgekehrt. Die Telefonseelsorgenden haben gelernt, auf die Stimme zu hören. Die Chat- und übrigens auch die Mail-Seelsorgenden sind darin geübt, zwischen den Zeilen zu lesen. Einer der Mail-Seelsorger.
Eine Mailbegleitung läuft asynchron. Man schreibt zurück und es ist noch mal viel, viel langsamer. Länger laufenden Mailkontakt schreibe ich einmal die Woche.
Wer Hilfe sucht, kann sich also überlegen, welche Hürden er oder sie am einfachsten überwinden kann, um über Einsamkeit oder andere Lebenskrisen zu reden. Diana Beetz.
Telefonseelsorge hat lange Erfahrung. Bei der Chat-Seelsorge erlebe ich es so, das kann im Chat auch ungeordnet sein. Da kommt es auch nicht auf Rechtschreibung an. Und es kommt darauf an, einfach mal loszuwerden, was ist. Manche schreiben ja ganz schnell, also gerade die Jüngere sind ja mit Handy top schnell. Da geht es auch manchmal darum, zu entschleunigen. Was ist denn gerade? So aus diesem Hamsterrad, aus diesem ganz schnellen Drehen rauszukommen oder zu merken, bei sich anzukommen. Wir können einfach Zeit zur Verfügung stellen.
Einsamkeit, diese Woche das Thema in unserer Serie. In der ARD-Mediathek gibt es ab Samstag passend dazu eine Doku-Serie zu sehen mit dem Titel Exit Einsamkeit. Die Serie begleitet 4 junge Menschen, die versuchen, einen Weg aus der Einsamkeit zu finden.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut von der CDU reist heute in die USA. Mit dabei ist eine Delegation von Unternehmern. Geli Hensoldt.
Inhaltliche Schwerpunkte der Reise sind die Themen Automobilwirtschaft und Luft- und Raumfahrt. Ziel ist es, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu vertiefen und neue Kooperationschancen für Unternehmen hierzulande aufzuzeigen. Höhepunkt der Reise soll den Angaben zufolge eine gemeinsame Absichtserklärung zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und dem Bundesstaat Florida sein. Neben Orlando wird die Delegation auch Washington und Atlanta besuchen.
Die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, ebenfalls CDU, ist auch unterwegs, und zwar um Gespräche in Abu Dhabi, Dubai und Katar zu führen. Dabei geht es darum, Geschäftskontakte zu knüpfen. Yannick Penz.
Anders als Deutschland verzeichnen die Emirate gerade ein immenses Wirtschaftswachstum. Von diesem Aufschwung will auch Deutschland profitieren. Reiche wird deshalb von gut 20 Unternehmensvertretern begleitet. Mit Hilfe der Ministerin sollen die vor Ort wertvolle Kontakte knüpfen und, wenn möglich, gute Verträge abschließen. Bei den politischen Gesprächen dürfte es vor allem in Katar dann auch um wichtige Gaslieferungen gehen. Das Land hatte noch vor wenigen Wochen mit einem Lieferstopp von Flüssiggas nach Europa gedroht, sollte die EU ihre strengen Importauflagen zur Nachhaltigkeit nicht abschwächen.
Bundesaußenminister Johann Wadephul, CDU, setzt seine Reise durch die Westbalkanländer fort. Er wird in Montenegro, Albanien und Serbien erwartet. Bei den Gesprächen geht es um Reformen, die für den Beitritt zur Europäischen Union notwendig sind. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist heute zu Gast in Paris. Er und sein Gastgeber, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, wollen darüber sprechen, wie sich die Zusammenarbeit der Rüstungsindustrien beider Länder vertiefen lässt. Caroline Diller.
Das Thema Drohnenabwehr sei eine Priorität auf der Tagesordnung, hieß es zuvor aus dem Élysée-Palast. Im Zentrum stehe die Frage, wie die so wörtlich Exzellenz der französischen Rüstungsindustrie in den Dienst der Ukraine gestellt werden könne. Neue Ankündigungen zu Waffenlieferungen und militärischer Zusammenarbeit sind möglich. Am Sonntag hatte Selenskyj auf der Plattform X ein, Zitat, historisches Abkommen zwischen beiden Ländern angedeutet, um die ukrainische Luftabwehr zu stärken. In französischen Medien wird spekuliert, dass es sich unter anderem um die Lieferung von Rafale-Kampfflugzeugen handeln könnte.
In Genf treffen sich heute die 183 Vertragsstaaten der Anti-Tabak-Konvention. Sie wollen über weitere Maßnahmen gegen die Tabak- und Nikotinsucht beraten. Katrin Hondl.
20 Jahre nachdem das Anti-Tabak-Abkommen der WHO in Kraft getreten ist, geht es unter anderem darum, wie Jugendliche besser geschützt werden können. Jedes Jahr sterben weltweit mehr als 7 Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Die Weltgesundheitsorganisation wirft der Tabakindustrie vor, mit süß schmeckenden E-Zigaretten schon Kinder nikotinsüchtig zu machen und generell mit massiver Lobbyarbeit zu versuchen, die Umsetzung des WHO-Abkommens zu behindern. Die Tabakkonzerne haben kein Interesse an Gesundheit, sagte WHO-Generaldirektor Tedros. Ihnen geht es nur um Profit.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU kommt heute nach Ludwigshafen. Zu dem Termin an einer der Brücken hat ihn die Ludwigshafener CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid eingeladen. Jürgen Herbert.
Der Bundesverkehrsminister möchte sich unter anderem einen Überblick verschaffen, wie weit die Bauarbeiten an den Ludwigshafener Hochstraßen vorangekommen sind. Mit dabei bei diesem Vororttermin sind auch der künftige Oberbürgermeister von Ludwigshafen, Klaus Plättner, und der OB von Mannheim, Christian Specht, alle CDU. Das bedeutet, die maroden Rheinbrücken, die beide Städte verbinden, werden wohl auch ein Thema sein. Beim anschließenden Arbeitsessen im Ludwigshafener Turmrestaurant will CDU-Landtagsabgeordnete Schneid dann auch auf die ihrer Meinung nach massiven Verkehrsprobleme zu sprechen kommen, die Ludwigshafen und die gesamte Region belasten und den Bundesverkehrsminister auf finanzielle Forderungen, Genehmigungsverfahren und Umweltauflagen ansprechen.
Vegetarisch, vegan oder Mischkost? Welchen Einfluss hat die Ernährung von Eltern auf die ihrer Kinder? Dazu beginnt das Max-Rubner-Institut in Karlsruhe eine Studie, gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin. Christina Kist.
Die neue Studie ist Teil der großen Kopland-Studie, die schon im vergangenen Jahr mit Erwachsenen begonnen hat. An dieser sollen rund 6.000 Probanden teilnehmen, laut Max-Rubner-Institut die bislang umfassendste Studie zu pflanzenbasierter Ernährung bei Erwachsenen im deutschsprachigen Raum. Nun werden auch Kinder und Jugendliche aufgenommen, insgesamt 400. Neben Fragen zur Ernährung werden Größe und Gewicht gemessen, auch der Fett- oder Wasseranteil im Körper. Auch Eltern werden untersucht. Noch werden Teilnehmer gesucht. Bisher wisse man zu wenig darüber, wie sich pflanzenbetonte Ernährungsweise von Eltern auf das Ernährungsverhalten der Kinder auswirke, so das Max-Rubner-Institut.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft kann sich heute Abend in Leipzig direkt für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer qualifizieren. Gegen die Slowakei reicht der DFB-Elf ein Sieg oder ein Unentschieden. Stefanie Batschik.
Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt sich vor dem entscheidenden Match gegen die Slowaken betont offensiv. Nach dem 2:0 in Luxemburg mit einem phasenweise schwachen Auftritt der DFB-Elf gehe es jetzt darum, füreinander zu laufen, die Basics auf den Platz zu bringen und die zweiten Bälle zu gewinnen. Kapitän Joshua Kimmich wird trotz Fußverletzung wohl rechtzeitig fit. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ist auch wieder eine Option für die Startelf. Bei einer Niederlage gegen die Slowakei müsste Deutschland allerdings, um sich doch noch für die WM zu qualifizieren, in einer Playoff-Runde antreten. Wie zuletzt vor 24 Jahren.
Das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen die Slowakei. Anstoß 20.45 Uhr und wir übertragen hier in SWR aktuell live und in voller Länge.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es sind noch ein paar Wochen hin, aber der politische Endspurt zum Jahresschluss, der hat begonnen. Nach 2 Sitzungswochen ist diese Woche im Bundestag kurz Pause, bevor es dann mit einer Doppelsitzungswoche weitergeht. Kurzes Durchatmen auch für Lissi Kaufmann, die solche Wochen ohne Debatten im Plenum aber eigentlich viel zu langweilig findet.
Im Regierungsviertel ist wieder sitzungsfreie Woche. Also eine zum Durchatmen. Hoffentlich. Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken. Wie durchatmen, wie sitzungsfrei. Ich arbeite doch auch jede Woche. Sitzungsfrei heißt aber nur, dass die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen arbeiten. Wenn sie dann wieder hier in Berlin sind, startet eine Hetzjagd aus Terminen, Pressekonferenzen, Abstimmungen. Bis spät in die Nacht. Erst vergangene Woche tagte der Haushaltsausschuss 15 Stunden lang bis morgens nach 5:30. Das hat Tradition. Dass manch ein Haushälter bei der Pressekonferenz am nächsten Morgen beim Sprechen fast einschläft, auch. In solch regen Sitzungswochen wuseln die Wichtigen über die Bundestagsflure. Die Kantine ist schon ab 12 Uhr proppenvoll. Und dann sind plötzlich alle ausgeflogen. Wie in dieser Woche. Wie ein Schulgebäude zur Ferienzeit fühlt sich der Bundestag dann an. Leerer, ruhiger, aber auch irgendwie langweiliger. Viel schöner sind die Wochen, wo was los ist, man die Abgeordneten im Aufzug trifft oder vom Bürofenster aus beobachten kann, wie Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet wieder mal mit seinem E-Scooter am Hauptstadtstudio vorbeiflitzt.
Anmerkungen von Lissy Kaufmann.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.